Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Jetzt zum Thema Olafs Pedal und Perspektive, Carbon oder Stahl, alles über Fahrradrahmen. Ich bin darüber gestolpert. Er hat sehr gut, teilweise, also er hat sehr gut recherchiert für viele Sachen mit Reynolds-Rohr und Tangerohr und etc. pp. Aber bei manchen Sachen liegt er, ist er einfach vom Maschinenbautechnischen komplett daneben, und die Sachen möchte ich gerade stellen, und es fehlen auch gewisse, definitiv gewisse Informationen, unter anderem die, dass unter anderem der Begriff der Steifigkeit, der ist wichtig, den nimmt er zwar, dass ein Rahmen steif sein kann, aber dass die Steifigkeit direkt, wenn er schon auf die Materialien eingeht, dass die Steifigkeit direkt in die Rahmenkonstruktion eingeht, das hat er irgendwo vergessen. Und das ist ein bisschen komisch, finde ich, das muss ich Ihnen sagen. Und dann hat er so ein paar Behauptungen, und Stahl rostet nicht und so weiter. Und er wird alles debunken. Das ist auch, und so ein paar Sachen, die werde ich jetzt mal ganz kurz mal, die werde ich jetzt mal erklären. So, wo ich anfange ist, weil es ist zwar hinten, ich weiß es, Carbon. Und zwar, so, nee, ich fange mal ganz vorne an. Da hatte die Firma Müsing, hat er erwähnt. Ich habe mein Patenkind mal Müsing-Rad mit Müsingrad zusammengebaut. Aber Müsing ist anfangs 2024 pleite. Das ist ein Video von 2026. Nur so als Gefühl. Also Müsing gibt es gar nicht mehr, dass er erwähnt hat, was jetzt aktuell ist. Also, wie gesagt, okay. So, das war ein Alurahmen, den ich hier zusammengebaut habe, weil der für die Stadt ist. Und wenn ich in der Stadt so einen Rahmen habe und den irgendwo dagegen schmeißt, und ich weiß nicht, ob jemand anderer den durch die was dran schmeißt, deswegen kann man da schlecht Carbon nehmen. Beispiel als Beispiel, ja. Carbon ist da halt ein bisschen schlagempfindlich. Wenn ich Alu habe, hat es notfalls eine Delle. Beispiel. Das muss man, Einsatzzweck sollte man da auch bedenken. Aber wir gehen erstmal in Carbon, und da faselt irgendwas von wegen Priprex. Warum? Was denn jetzt? Okay. Also wir haben erstmal Fasern. Ne? Ich habe hier ein paar Fasern mal mitgebracht. Da haben wir einmal Carbonfasern, unidirektionale und Glasfasern. Und das hat aber mit Priprex und so weiter eigentlich gar nichts zu tun. Was ist ein Pri? Also, was haben wir? Wenn ich so einen Rahmen habe, ob ein Flugzeug, ein Kunststoffflugzeug oder was auch immer, oder ein Rennauto mit seinen Monocoque-Schalen, wo der Formel-1-Pilot drin sitzt. Das ist ein Gemisch aus Fasern und Harz, also Matrix. Und ja, das ist ein Gemisch aus Fasern und Harz. Und die Matrix ist Epoxidharz, Polyurethanharz oder Polyesterharz. Oder gibt noch sowas, es gibt noch ein anderes, ich habe vergessen, so ein Mittelding zwischen Polyester stinkt wie die Hölle. Epoxidharz ist hochallergen. Wenn man eine Allergie gegen Epoxidharz entwickelt hat, wird man die nie wieder los. So. Und noch früher hat man da die Fasern irgendwo reingelegt, dann hat man da groß Harz drüber gekippt, hat eine Walze genommen, hat das eingewalzt, bis das alles durch war, und dann hat man das gehabt. Das nennt sich Nass in Nass. Und dann ist für die Luftfahrttechnik, das in der Luftfahrttechnik verwendet wird, ist im Rotorblattbau nimmt man Vakuuminjektion, da hat man trockene Fasern, dichtet das alles ab und saugt quasi Harz da durch. Und im Fahrradbau nimmt man Priprex. Priprex heißt pre-impregnated. Das heißt also, das Harz, die Fasern, die Ihnen geliefert werden, werden Ihnen bei minus 18 Grad geliefert. Und da ist das Harz schon im Gewebe oder Gelege drin. Und das ist dann eine Priprex. Das kann alles sein. Gibt ja Basaltfasern, alles Dyneema gibt es, was nicht benutzt wird, was nicht thermisch fest ist. Aber das heißt, Priprex heißt im Prinzip, da ist alles gemischt. Ich muss bei minus 18 Grad lagern. Und das macht man gerade beim Fahrradbau deswegen, weil die Qualitätssicherung so ein Problem ist. Weil wenn ich Glasfasern habe, und die sind durchsichtig, da sehe ich Fehlstellen. Bei Kohlefasern, die sind halt eben undurchsichtig, da habe ich dann so ein Problem. Deswegen sieht man da nichts, und deswegen nimmt man Priprex, das teuerste, weil eine kleine Stelle oder eine kleine Undulation, und das ist die Gefahr bei diesen ganzen Sachen, eine Welle, da an irgendwelchen Schwachstellen bricht Ihnen der Rahmen. Ob es jetzt jede, das ist überall, also entweder an Schwachstellen oder wenn Sie einen Fahrradrahmen bauen, die Schwierigkeit sind im Allgemeinen die Krafteinleitungspunkte. Also ich habe genau einmal einen Rahmen eines großen Versenders gesehen, der im Diagonalrohr vom Rad ein Alurahmen war, das Mitte durchgebrochen ist. Allerdings, man muss dazu sagen, das ist vom Freund, der ist Mountainbike-Rennen in Südafrika gefahren. Der hat auch von der Garantie nichts gekriegt, weil ich gesagt habe, das ist ein Rennen mit dem mitgefahren, das ist Garantieausschluss. Und das Rad war noch nicht so alt. Der ist Mitte durchgebrochen. Aber sonst haben sie immer an Ondulationen, an irgendwelchen Fehlstellen oder an Fehlstellen oder an Ondulationen in den Krafteinleitungspunkten, da bricht ihnen das Material. Und das ist gerade bei Kohlefaser relativ gefährlich, wenn sie einen Kohlefaserrahmen so haben, dann wissen die, wie das gebaut ist, dann passiert da mittlerweile nichts mehr. Da gibt es sogar, was ich Ihnen nochmal zeigen werde, das waren, so Effekte, dass Kohlefaserrahmen haben ja normal nicht nur Rohr mittlerweile, sondern die haben Steg drin. Weil die Rahmen so dünnes Material sind, wenn ich jetzt mal zeigen, ich habe jetzt Rohr und biege das. Oberrohr nehmen wir an und biege das, kann man schlecht sehen. Und wenn ich das biege, wenn ich das mal nach unten jetzt biege, so nach unten, dann wird es in der Richtung dünner und wird in der Bildschirmsenkrechten Ding wird es breiter. Dann ovalisiert das Rohr, wenn ich Rohr biege. Und deswegen haben die in Kohlefaser, hat beispielsweise die Firma Simplon mal gezeigt, Simplon, die Schweizer Firma, die fanden exzellent gebaute Fahrräder vor 15 Jahren, wo tollste Dinge, schweineteuer waren die, aber das war wirklich, die haben da einen Stege drin, damit das eben nicht, weil, damit das nicht versagt, das Carbonrohr, da muss man auf solche verflixten Sachen aufpassen, die man am Anfang überhaupt nicht dran gedacht hat. Deswegen ist das mittlerweile viel sicherer. Aber früher hat man einfach dickeres Kohlefaser genommen, war das gut. Aber wenn ich dann immer ans Limit rangehe, dann kommen so ganz blöde Effekte. Und die Schwierigkeit, die ich auch mal woanders gehabt habe, wo jemand ein Rotorblatt von Windkraftanlage gerechnet hat, das ist plötzlich bei 60% ist das kaputt gegangen, weil dieses jeweilige Versagensmodell hat man im Computer nicht simuliert. Und da, man macht dann auf Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, alles Mögliche. Aber das war halt Kernschubbeulen. Wenn man das nicht programmiert als Versagensmodell, und genauso muss ich hier beachten, dass wenn ich einen Rohrrahmen biege, der elastisch wird und dann elastisch ist und ein Rohr sich unter seitlicher Belastung zu einer Ellipse verbiegt. Das ist das Blöde, weil da muss man aufpassen. So, und Kohle, wollte ich nur sagen, und Kohlefaser hat eine große Gefahr, die ich Ihnen jetzt sagen möchte. Und zwar ist es so, ich habe natürlich den Vorteil, sagt er auch, Kohlefaser sind anisentrop. Die haben also in dieser Richtung haben sie natürlich sehr viel Festigkeit. Auf Druck ist es schon anders. Bei Druck ist es ein bisschen gefährlicher, weil wenn ich eine Ondulation habe in den Fasern und dann drücke, dann bricht das an der Stelle. Und gerade je hochwertiger ein Material ist, wie Kohlefaser, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Bruches. Der Witz, nochmal, das ist so ein Witz. Ist bei allen Dingern so, da kommen wir gleich nochmal beim Stahl und beim Alu drauf. Das ist genau das Gleiche. Wenn Sie einen hochwertigen Rahmen haben, müssen Sie wesentlich mehr aufpassen, wie wenn ich einen Rahmen aus SD523 habe. Das ist der Witz. So. Und jetzt ist es halt bei Fasern so, da muss man erstmal bei den Kohlefasern, wie die bauen, da gibt's also, deswegen habe ich vorhin gesagt, was er nicht verwendet, ist Steifigkeit und es gibt Festigkeit. Festigkeit ist, haben übrigens beide, und Steifigkeit ist oder Weichheit das Gegenteil. Und ein Rahmenrohre kann ich natürlich alle Rohre in Längsrichtung bauen, alle. Und dann ist das was Gutes, was natürlich nicht ganz gehen kann, weil ich irgendwie die Fasern ja zusammenhalten muss. Und dazu muss ich auch Fasern in Querrichtung um das Rohr bauen und drum wickeln, damit das Rohr bleibt. Sonst hält das nämlich nichts, weil ich bei Fasern nur die Festigkeit alleine und nur die Richtung in Faser habe. Was ich bei Metallen nicht habe, bei Metallen habe ich immer die Festigkeit in allen Richtungen. Das ist wesentlich einfacher zu konstruieren. Deswegen ist das Konstruieren mit Carbonfasern verflixt schwierig. Und jetzt wird es ganz gemein. Da gab es früher viele Unfälle und Brüche. Bei Klemmungen, ich sagte ja, es gibt das Risiko ist immer, die Lasten irgendwo einzuleiten. Und wenn Sie jetzt einen Lenker haben aus Carbon und dann so eine Klemmung da reinmachen, und dann ist das Dumme, dass Sie den Lenker ja dann so zusammenziehen. So, jetzt, wie ist innerhalb eines Fahrradlenkers, ist ja sicher, ich mache jetzt mal hier meine Glasfaser, ist ja alle, fast alles in der Richtung. So. Und da haben sie eine ganz hohe Festigkeit, auch Steifigkeit. Aber in Umfangsrichtung, wenn Sie da hier klemmen, wenn hier das Rohr da drin ist, gibt ja, und ich das zusammenschnüre, gibt ja das Harz, was Weiches ist, gibt ja die Steifigkeit vor. Und das Problem ist, dass wenn Sie aber an Carbon was klemmen oder jeden Kunststoff und das nicht senkrecht in Faserrichtung, sondern wo die Fasern flach liegen, ja, dann gibt die Matrix, also das Harz, die Werkstoffeigenschaften vor und dann schrumpft das. Und wenn ich so ein Rohr so klemme, dann schnüre ich das quasi ein dann habe ich gegebenenfalls, deswegen mache ich das bei meinen Vorbauten und so weiter immer so, ich runde die Ecken, damit ich keine scharfe Kante hatte, sonst ist das nämlich wie ein Messer. Das mache ich bei jedem Material, auch bei Aluminium, weil Aluminium ist ja auch relativ weich. Und von dieser Seite muss man aufpassen bei der Krafteinleitung, wenn man mit Kohlefaser was, Fasern was montiert, dass man das keinesfalls verletzt. Das ist die Sache. Und das ist auch die Gemeinheit bei allen Sachen. Und je hochwertiger was ist, desto empfindlicher wird's. So. Und das ist gerade, wenn ich dann die, und diese Kohlefaser, wenn die in der einen Richtung sind und ich die dann so einschnüre, dann und auf Dauer fließt Kunststoff, also die Kunststoffe fließen, das heißt, das ist Relaxation, das heißt kriechen, und dann wird er immer dünner und dann gibt's tatsächlich so einen Schnittkant und dann bricht ihn beispielsweise Länge ab. Das hat man dann irgendwie hingekriegt, indem man bevor man die länger zusammenlaminiert, irgendeine Metallhülse reingemacht hat, dann ist das Problem nämlich weg, dann kann ich die nicht mehr richtig zusammenschnüren und dann ist das deutlich stabiler. Aber so eine Klemmung quer zur Faserrichtung ist eigentlich eh immer blöd. Ist aber so, anders geht's halt nicht. Irgendwie muss ich eine Länge befestigen. Und deswegen ist es manchmal auch besser, in der Mitte nur eine Schraube zu haben als zwei, weil die zwei schneiden Ihnen dann quasi, ob es jetzt die Sattelklemmung ist oder die Lenkerklemmung, schneiden Ihnen dann die Sattelstreben oder den Lenker ab. Das ist blöd. So, soweit zu dieser Sache. Und im Stahl ist das so, dass diese Empfindlichkeit wird über die sogenannte Kerbwirkung wird die erfasst. Was ist das jetzt schon wieder? Keine Panik, die Kerbwirkung gibt es sogar bei Rost. Und zwar ist es so, da gibt es die Kerbwirkung und verschiedene Qualitäten von Stählen. Und es hat sich herausgestellt, dass je hochwertiger ein Stahl ist, desto empfindlicher ist er gegen Kerben. Und Rost beispielsweise ist auch eine Kerbe quasi. Rost ist eine Kerbe quasi. Das wird dann als Kerbe behandelt, sagen wir mal, im semi-empirischen ingenieurtechnischen Modell. Das ist eine Kerbe. So. Und von dieser Seite ist die Sache so, manchmal früher, wenn die Polizei hat da ja früher, um Rahmen zu nummerieren, dann Nummern in den Rahmen eingeschlagen. Das würde man niemals mit einem hochwertigen Stahlrahmen machen, weil der an den Stellen dann anfängt zu reißen. Das geht gar nicht. Aber wenn ich ein billiger SD523 Baustahl, wo der Rahmen 15 Kilo wiegt hat, da kann ich das machen, da passiert gar nichts. Weil das da so tolerant ist. So. Jetzt will ich noch eine Geschichte erzählen, von wegen Stahlrahmen rosten nicht oder rosten oder wie auch immer. Das ist natürlich wild und ich habe schon mal eine durchgerostete Stahlgabel gesehen und genau deswegen mache ich das zu dem Thema, weil das ein ganz hochwertiges Tange Prestige Rohr war. Die ist nämlich, zeige ich ihr gleich immer was. So, und jetzt haben wir hier, und zwar ist da nicht der Rahmen, sondern die Gabel gerostet. Hier, das ist eine sogenannte Unicrown Gabel, die war aus Tange Prestige, eine ganz teure, da hat sich auch ganz viel Geld gehabt. Und gibt halt, den Namen erwähnt er auch in seinem Video. Und der ist an so einer Stelle hier mit durch. Dem habe ich da durchgedrückt. Da war ein Loch in der Gabel drin. Warum passiert das? So. Punkt 1. Eben, das war scheinbar im feuchten Keller. Da sind wir irgendwie ist durchgerostet. Und ob das bei einem billigeren Stahl passiert wäre, was ein bisschen Tange baut, auch billigere, ist die Frage. Und zwar haben wir hier eben dieses Tange Prestige, was eine ganz dünne Wandstärke hat. So. Und wenn ein Stück dünne Wandstärke anrostet, ist es natürlich umso gefährlicher. Aber das Ding war tatsächlich, da war Loch drin. Wir wollten gerade zur ersten Transalp das erste Mal zusammen trainieren. Und dann sage ich, guck mal, da ist ein Loch da. Das ist schneller an der Fahrrad geliehen. Habe gesagt, oh, danke, sonst wäre ich wahrscheinlich schwer auf die Benutzel gefallen, wenn da plötzlich so eine Gabelscheide wegnackt. Und dann muss man nämlich noch wissen, deswegen rosten auch Autos an Türfalzen gerne. Wenn ich jetzt hier sowas hab und Stahl verforme, dann wird das an der Verformungsstelle wird's unedler. Und dann erzeuge ich gerade quasi durch die Verformung tatsächlich ein elektrolytisches Element. Da fließt ein bisschen Strom. Und wenn es dann feucht wird, geht das genau an der Biegestelle kaputt. Genau wie es bei Autobiegefalzen. Da sammelt sich natürlich auch das Wasser drin. Aber gleichzeitig habe ich da unedleren Stahl, obwohl das dieselbe Stahlsorte ist. Aber die wird unedler dadurch, dass ich sie verformt habe. Und deswegen war da oben Loch drin. Auch aufpassen. So. Da muss man aufpassen. So. Dann, was hat er dann noch gesagt? Prebrex hatten wir, Missverständnis, Stahlrahmenrichtung. Okay, sagen wir das. Dann kommt der nächste Punkt. Stahl ermüdet nicht, hat er auch gesagt. Und das ist so mit ein Grund, weswegen ich das hier gemacht habe, weil da gibt es die sogenannte Wöhler-Linie. Und das Stahl ermüdet nicht, ist natürlich, das ist einfach zu einfach ausgedrückt. Und zwar ist es so, ich habe hier also Stahl und Eisen. Wir können sagen, das ist ein Eisenbügel. Also es gibt eigentlich kein Eisen, weil jedes Eisen, oder quasi jedes Eisen hat einen gewissen Kohlenstoffgehalt und damit wird es ein Stahl. Im Prinzip im Maschbau gibt es kein Eisen. Okay, es gibt ja zwar rein Eisenpulver, aber auch selbst da, okay. Und wenn ich das hier 1000 Mal biege, bricht mir das und deswegen ist das ermüdet. Und er hat gesagt, Stahl ermüdet nicht. Und das ist nicht so ganz richtig, aber das brauchen wir, um es zu verstehen, für die anderen Rahmen, für alle anderen Sachen. Und zwar haben wir hier so eine Wöhlerlinie und der Witz ist jetzt der, wenn ich hier mit dir angucke, wenn ich jetzt diesen und wenn ich jetzt beispielsweise, wie ich es Ihnen gerade vorgemacht habe, Biegewechsel belaste, sowas, ja, dann bricht der vielleicht, wenn ich das 200 Mal gebogen habe. Dann habe ich den da überlastet und dann habe ich mit dieser Last, hält das dann hier, das sind die Lastwechsel, sage ich Ihnen nochmal, das ist die Kraft. Und dann, wenn ich den mit der Last belaste, dann hält er so häufig. Wenn ich den hier belaste, dann hält er so häufig. Und wenn ich den mit dieser Last belaste, und dann hält der dann ist eben die Kurve knickt. Das ist eine Eigenart bei Stahl, das ist vorteilhaft. Und dann hält er auch ewig. Und deswegen ist das mit dem Stahlrahmen weich werden ein ziemlicher Unsinn. Das ist Stahlrahmen. Aber natürlich ermüdet Stahl, wenn ich den oberhalb dieser Dauerfestigkeitskraftgrenze belaste. Und die Eigenschaft hat Aluminium eben nicht. Das ermüdet, Aluminium ermüdet eben immer. Und da aber man muss natürlich bedenken, das ist ein logarithmischer Maßstab. Da habe ich dann hier, das ist hier eine Million Lastwechsel. Das nächste Ding, und das ist hier eine ziemliche, das kann man hier gut durch eine Gerade annähern, das bedeutet, das nächste sind schon 1 Milliarde Lastwechsel. Das sind schon viele, ja. Und von dieser Seite kann man dann vielleicht von 1 Milliarde geht man davon aus, dass das der Dauerfestigkeit und der Rahmen dann auf diese Anzahl Lasten ausgelegt ist. So würde ich das mal sagen. Von dieser Seite ist es so, dass Aluminium da auch, das Aluminium da dann auch quasi dauerfest wird, weil 1 Milliarde Lastwechsel sind schon ziemlich viele. Ja, nee, jetzt stimmt nicht. Moment, 10 noch habe ich Ihnen nichts. Also 10 Millionen, Entschuldigung, nicht 1 Milliarde, aber 10 Millionen Lastwechsel, so rum ist. 10 hoch 6, 10 hoch 7. Also hier ist der Knick bei 10 hoch 6, Entschuldigung, jetzt habe ich beinahe, das sind 10 Millionen, 100 Millionen, 1 Milliarde. Sorry, beinahe. So, aber deswegen ist das logarithmisch und das ist immer 10 mal so viel. So. Jetzt haben wir die nächste Sache, Alu. Alu ist auch so eine Sache, weil so ungefähr Alu korrodiert nicht. Oh, das ist aber heftig. Und zwar ist es so, deswegen haben die auch bei ihren Elektrofahrzeugen das ist und so weiter, wo sie korrosive Luft, also Seeluft haben, wo Salz in der Luft ist, korrodiert ihnen Aluminium wunderbar. Ich kann Ihnen gesichert von meiner Ex-Firma sagen, die haben Flugzeuge gebaut und sind deswegen an so einem Unsinn insolvent gegangen. Die haben dann von einem Flugzeug mal 2 blanke Aluminiumtragflächen fertig gebaut, in einen Container gesteckt, nach Amerika verschifft, um sie da zu montieren. Und da hatte jemand vergessen, innen drin die sogenannten Entfeuchter aufzumachen. Die dann, wenn es feuchte Luft, das war im Containertransport, der ist ja nicht dicht, und da ist da Seeluft dran gekommen und als die in Amerika angekommen sind, konnte man die gleich ins Altmetall werfen, weil das unbehandeltes Aluminium war, das man hätte primern müssen und so weiter und so fort. Die Tragflächen waren Schrott. So ist das. Und das ist bei Aluminium so und da muss man dann aufpassen, dass das nicht korrodiert. Und da würde ich sogar dann vielleicht sagen, dass man aufpassen muss, ob ich in der Nähe vom See oder im Gebirge fahre, wo es kein Salzwasser gibt. Und Flugzeuge von innen korrodieren auch wunderbar. Ist halt so, aber nur, dass Sie das wissen, also nicht korrodieren ist auch sowas. Aluminium habe ich persönlich mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Ah, Aluminium gibt's noch was. Da hat er gesagt, er hat tatsächlich mal was über die Steifigkeit des Materials gesagt. Und zwar Aluminium wird fest durch sogenanntes Hitzebehandlung. Das ist irgendwie so, und da gibt es dann, haben Sie mal gelesen, T1, ich habe nicht geguckt, was ist, sage ich Ihnen gleich. T1 und T5 und T6 bei Längern gibt es dann Aluminium 6061 T6 oder so. Das ist die Hitzebehandlung. Und dann hat er, das ist die Wärmebehandlung. Und da hat er gesagt, dadurch würde das Aluminium, wäre sonst, wenn das nicht hitzebehandelt würde, wäre das weich wie ein Stück Kaugummi. So ungefähr hat er sich ausgedrückt, das stimmt nicht. Das E-Modul von Aluminium ist immer gleich. 70.000 mit Ausnahme von MMC. Jetzt wird's richtig heftig. Aber Aluminium ist immer gleich steif, aber durch die Hitzebehandlung wird's offensichtlich fester. Dadurch eben kann ich die Belastung höher machen. Aber es wird das E-Modul, die Steifigkeit, ändert sich nicht. Die ist, glaube ich, 70.000, während Stahl ungefähr 210.000 Newton pro Quadratmillimeter ist. Das ist die Zahl, mit der ich dann feststelle, ob ich dann einen Gummi habe, der hat eine kleine Zahl, oder Stahl, das hat eine sehr hohe Zahl, das ist sehr steif. Das zum Thema Alu. Nächster Punkt zu Alu, da hat er auch was erzählt, dass man früher Carbonrohre in Alumuffen reingeklebt hätte. Das ist auch eine ganz gefährliche Geschichte, weil Carbon und Alu ein elektrolytisches Element bilden. Dazu muss man wissen, da müssen Sie zumindest 100 Gramm Glasfasern dazwischen, damit die keinen elektrochemischen Kontakt haben. Sonst korrodiert Ihnen das selbst weg und die Rahmen zerlegen sich von selbst. Ganz gefährliche Geschichte, aber das liegt nur an der falschen Verarbeitung. Und weil die Leute nicht wissen, das ist bei der Boeing passiert, denen sind auch, weil die Kohletüren fürs Galley, für die Toiletten, waren aus Kohlefaser und da haben sie Alu drauf laminiert, einen Alugriff, und da ist der Alugriff runtergefallen. Gott sei Dank außen, nichts außen. Aber das muss man wissen. Das haben sie, und diesen Unsinn haben sie auch beim NH-60 Militärhubschrauber gemacht, der heißt Seahawk, der fliegt ganz über See, und dann haben sie da so auf Aluminium, haben sie Kohlefaser auflaminiert, und das ist alles runtergefallen. Das waren ganz schwere Konstruktionsfehler, sowas muss man aber wissen, das muss man Kunststofftechniker wissen. Auch ganz gefährliche Geschichte, einfach zu lösen, 100 Gramm ganz dünnes Gewebe oder irgendwas dazwischen legen, dann habe ich keinen Kontakt mehr, dann hält das Ding. So, das ist jetzt das. Was haben wir jetzt noch? Und das war jetzt Alu. Und dann hatte ich noch mal einen Fall, mir ist die von einer 600er Shimano, das ist schon ewig her, die Kurbel mittendurch gebrochen. Unter Volllast. Und zwar war das dann, hat man gesehen, das war auch ein Ermüdungsbruch. Und zwar ist das so, dass, so ein Ermüdungsbruch sieht im Allgemeinen so aus, müssen wir mal gucken, das ist so ein Bruch, der ist dann älter, da sind so Linien, die nennen sich Rastlinien, und im Allgemeinen ist es klassisch so, dass etwa, wenn Sie so eine Alukurbel haben, dass die ungefähr zur Hälfte über Rastlinien bricht, das sieht man auch schon, die ist ein bisschen korrodiert, und der Rest ist dann Gewaltbruch. Und das ist mir passiert, habe das Ding sogar gestanden unter Volllast, das Ding. Also das war echt heftig. Ist plötzlich mit die Kurbel abgebrochen, und dann habe ich die Kurbel geprüft und habe dann festgestellt, dass die lauter Querrisse hatte, und die auf der anderen Seite hatte auch Querrisse. Das heißt, die hatte vermutlich eine falsche Wärmebehandlung, tippe ich mal, und dann ist die von sich aus gebrochen. Tippe ich mal. Ich habe das natürlich nicht eingeschickt. Das ist wieder die Gefahr von Aluminium, von diesen ganzen Geschichten, weil das eine ziemlich gefährliche Geschichte ist. Weil das kann auch sein. Also gucken Sie mal, auch sowas kann auch passieren. Falsche Wärmebehandlung bei der Kurbel, ist das sicher nicht lustig. Da müssen Sie auch mal gucken. Manchmal, wo die früher festgeschraubt waren, war das auch nicht so ganz angenehm. Mittlerweile sind diese Klemmungen und so weiter wesentlich besser durchdacht. Auch die Lager werden, früher habe ich jedes Jahr bei meinem Stadtrat ein Tretlager verschlissen. Das war einfach Matsch, war das dann. Das war ein völlig normaler Zustand, dass so Tretlager mal Matsch ist. Ist halt normal, da brachen dann die Kugeln. Dann habe ich halt die eine Hälfte der Kugeln da rausgeholt. Das ist halt die andere Seite. So. Und jetzt haben wir erstmal die Details zusammen und jetzt zu den Rahmenmaterialien, was jeder haben will. Das ist, ihr könnt machen, was ihr wollen. Aber vielleicht fällt mir da noch was ein, aber was sollten wir, glaube ich, wissen? Erstmal Titan. Titan wird da so später so, wer, was, wolle Titanrahmen, Titanrahmen, Titan. Nein, Titan hat einen Nachteil. Titan ist ein sehr festes Material, das theoretisch mit Stahl konkurrieren kann, aber es gibt ganz wenig Rahmen aus Titan. Und warum? Das hat einen speziellen Grund, weil Titan wieder ein geringes E-Modul hat. Also ich weiß jetzt nicht, wie hoch es ist, aber Alu hat 70.000 und Stahl hat 210.000, also gerade das Dreifache. Und Titan ist relativ weich, aber sehr fest. Das bedeutet, die Rahmen, wenn sie die komplette Festigkeit ausnutzen, werden sehr weich. Das ist die Sache. Deswegen ist es für einen 1,90-Mann völlig sinnfrei, einen Rahmen aus Titan sich kaufen zu wollen. Es sei denn, er will auf dem Stück Kaugummi fahren. Das ist das. So. Also das ist erstmal zum Titanrahmen. Da ist jemand, der 1,60 Meter, 1,70 Meter ist sicher gut bedient, weil da Spieler, jetzt, das ist nämlich spannend, sie können das nicht allgemein sagen, ob der Rahmen oder der Rahmen oder der Rahmen für den gut ist. Das muss man alles anpassen. Also das, und Titan ist nun mal weich, das hat jemand diesen Nachteil. So, und jetzt wird es dann noch mal spannender, weil die Alurahmen haben ja immer mehr Durchmesser als die Stahlrahmen. Also ich habe früher mal Kettlerrad gefahren, da habe ich ohne mit 16 das Tretlager abgetreten, aber das hat einen normalen Rahmendurchmesser gehabt. Der Alu hat auch nichts getaucht. Aber warum macht man jetzt beim Alu die Rohre dicker als beim Stahl? Und damit kriege ich natürlich auch einen steiferen Rahmen, weil ich die Stahl hat ein spezifisches Gewicht von 7,85 Gramm pro Kubikdezimeter. Also ein Würfel von einmal 1 Zentimeter wiegt knapp 8 Gramm, während der Würfel aus demselben Aluminium wiegt knapp 3 Gramm. Aber das eine ist ungefähr dreimal so steif wie das andere. So, und jetzt macht man bei dem Aluminium den Trick und macht die Rohre größer im Durchmesser. Und dann macht man die Rohrdurchmesser größer beim Aluminium und dann wird das Rohr selbst, das Material ist dann zwar genauso weich vom E-Modul, aber das Material ist genauso weich, aber durch den größeren Rohrdurchmesser biegt es sich schwieriger. Das ist der Trick dann dabei, der ganzen Geschichte, weil wenn ich das Stahlrohr dünner machen würde, würde es beulen. Beulen können Sie, Sie drücken mal auf eine Cola-Dose drauf, dann beult das. Man kann Material nicht dünner machen als gewisse Menge, dann fängt das an, wie eine Cola-Dose zu beulen. Deswegen hat Koga Miyata beispielsweise so ein Spiral-Spline-Rohr gehabt. Da haben die dann tatsächlich irgendwelche Spiralen da ein bisschen aufgedickt, damit das Rohr nicht beult. Und deswegen kann ich mit der Rohrdurchmesser nicht beliebig dünn werden. Aber deswegen, weil das Aluminium halt nur ein Drittel des Gewichts hat wie das Stahl, mache ich es dicker. Ich habe dickere Wandstärken, die beulen nicht so stark und dann wird das Alu wieder steifer. Und das ist jetzt die Erklärung für diese Alu-Steifigkeit von dem Alurahmen. Weil eben nur ein Drittel an Steifigkeit hat Alu und das ist das Problem. Mit der Steifigkeit, kurz zur Kohlefaser, da habe ich natürlich theoretisch den Vorteil, dass ich die Kohlefaser so lege, dass ich die Steifigkeit in der einen Richtung einen weichen Rahmen kriege und seitliche Steifigkeit hohen Rahmen. Das ist der Vorteil wieder, dass ich das mit Fasern so lege, wenn ich schlau bin, dass ich da die richtigen Steifigkeiten in der richtigen Richtung hinkriege. Gut, das ist die Sache, nur das ist wieder der Vorteil von den Kohlefasern, dass man hier ziemlich gut umtunen kann quasi, um dann den Kohlefaserrahmen deutlich leichter zu machen. Und Kohlefasern hat auch eine höhere Steifigkeit als Alu. Da muss man aber auch wieder aufpassen, weil es verschiedene Arten von Kohlefasern gibt. Da kommt man mit Toray und so weiter. Aber es gibt HT und HM Kohlefasern, High Tension und High Modulus. Das heißt also, ich habe hochfeste Kohlefasern und hochmodulare, also hochsteife Kohlefasern. Und da kann ich dann auch wieder rumspielen, wobei ich wieder aufpassen muss, dass hochsteife Kohlefasern eine schlechtere Druckfestigkeit als hochfeste Kohlefasern haben auf Zug und nur auf Druck ähnliche Materialeigenschaften, während hochsteife Kohlefasern sind auf Zug wesentlich besser als auf Druck. da kann ich auch wieder mit rumspielen, um irgendwas steif zu machen. Könnte ich unterschiedliche Kohlefasern nehmen, um einen Rahmen besonders steif zu machen. Da kann man auch wieder rumtricksen. Das kann man eigentlich überall. Man kann auch mit Alu rumtricksen. Und zwar war das mal bei Specialized. Die haben sogenannte MMC-Rahmen gebracht. Was ist das jetzt schon wieder? Das ist Alu. Das ist Metall Matrix Composite. Ist das? Das wurde beim Apache-Hubschrauber erstmal erfunden für die Rotorblätter. Und das ist irgendwie so ein Gemisch, das Aluminium zusammengepresst ist mit irgendwas anderem. Ich weiß es nicht. Das ist tatsächlich, und das ist ein Aluminium, das tatsächlich steifer ist. Sonst kriegen Sie Aluminium nicht steifer, sondern haben Sie immer 70.000. Eben nichts weich, sondern das Festigkeit. So, der Witz war jetzt der, ich muss ja auch verarbeiten, deswegen musste man wahrscheinlich die Rohre stark konifizieren, weil wenn ich das dann vorne am Dings verschweiße, beispielsweise am Steuerrohr, und dann schmilzt das zu einem ganz normalen Aluminium auf. Und dann haben sie normales Alu. Deswegen muss man da sicher die Wand, ich weiß ja, wie die das gemacht haben, die Wandfestigkeit höher. Aber mit dem MMC, was Specialized und auch andere Firma gemacht hat, war schon 30 Jahre her, kriegen sie tatsächlich höhere Steifigkeiten, obwohl sie die sonst sehr gleiche Materialeigenschaften wie Aluminium haben. Und dann haben sie auch einen wunderbar steifen Rahmen. Das ist auch wieder der Vorteil von dem MMC. Wie gesagt, Specialized in irgendeiner anderen Firma, kann ich mir nicht dran erinnern. Müsste ich mal in meinen alten MBA gucken, wo das da alles drin wäre, wo das alles da angezogen wurde. So. Und das war's. Das war letztendlich die Sache. Also, einen Stahlrahmen kriegen Sie eben nie so leicht wie einen Alurahmen oder einen Carbonrahmen, weil eben ich eigentlich dann für den Stahl die Rohrdurchmesser auffahren müsste, aber dann geht's wieder ins Beulen und dann beult Ihnen der Rahmen weg. Und deswegen kann man Stahlrahmen nicht mehr leichter machen, weil einfach die Wandstärken zu dünn werden. Irgendwo hat das alles seine Grenzen. Das ist die Sache. Was er dann aber auch noch behauptet hat, dass man Stahlrahmen in der jeweiligen Richtung nicht die Festigkeit, dass der in einer gewissen Richtung, man will ja eigentlich, dass das Fahrrad weich ist, dass es sich weich fährt, aber trotzdem seitensteif ist, dass wenn man mal kräftig in die Pedale tritt, dass das Ding sich nicht dreht wie ein Propeller. Will man ja auch. Klar, war früher bei mir bei Uni, bei Hyperglide das Problem. Ich bin dann wieder zu Uniglide zurück, weil ich so reingetreten habe, dass, weil ja die Züge an den Rahmen geführt wurden, dass ich dann die Zuglänge blieb gleich oder Rahmenlänge am Zug war ungleich, weil der Rahmen geführt war und da habe ich dann hinten immer gerade unter Volllast wunderbare Schaltungen bekommen. War richtig gut, hat nur noch gekracht. Da hinten in dem hinteren Hyperglide-Ding zu dieser Zeit. Deswegen bin ich später auf SRAM umgestiegen, weil die doppelte Zuglänge reinziehen. Das ist der Unterschied, ja. So, in jedem Fall kriege ich deswegen Stahl nicht mehr, weil ich einfach die Rohrdurchmesser nicht größer machen. Da gab es irgendwelche Firmen, die haben das optimiert, Offroad, Tote und so weiter. Die haben dann jedes das optimale Stahl, aber irgendwo hat alles seine Grenzen. Viel leichter geht's mit den Stahlrahmen nicht. Und man muss eben aufpassen, was ich gesagt habe, dass da je hochwertiger das Zeug wird, desto empfindlicher wird's gegen Innenrost und so weiter. Er hat gesagt, kann man auch innen dann mal Antikorrosionsmittel behandeln. Habe ich noch nie gemacht, ich gebe es zu. Aber man muss halt da ein bisschen aufpassen, dass da auch nichts kaputt gehen und die Stahlrahmen nicht, sonst rosten die innen durch. Kann ich Ihnen gesichert sagen, dass das da passiert ist. So, final, Stahlrahmen werden im Allgemeinen mit Silberlot verlötet in einer Muffe, dann ist die Belastung am geringsten. Das ist zwar richtig, aber naja, gut, gucken wir mal, ob ich das jetzt hier zusammenkriege. Da habe ich dann sowas anderes. Da gibt es so andere Rahmen. Ah, naja, gut, haben wir den da? Gut, schauen wir mal. Hier gibt es einen anderen Rahmen, der ist da. Da ist er. Das ist ein quer ovalisierter Rahmen, der ist mit dem Nickellot gelötet. Das ist muffenlos gelötet, das Teil. Und deswegen hat man um dem Fahrrad die Bequemlichkeit, diesem Escaper Deluxe beizubringen, quer ovalisierte Rohre verpasst. Und die sind nicht in Muffen drin, sondern mit Nickellot, was sehr schwer zu löten ist. Ein hochfestes Lot, was schwerer ist. Das Ding ist relativ schwer. Aber ist ein hochfestes Lot und dann brauche ich keine Muffen. Dann kann ich das verputzen, wie wenn ich einen Carbonrahmen habe, beispielsweise. Und von der Seite kann ich natürlich, und bei anderen Rahmen war das früher auch so, um die Steifigkeit insbesondere im Steuersatz. Wenn Sie mal gucken, da hat man bei vielen Alufahrrädern hauptsächlich auch unter dem Unterrohr noch so eine Blech, das nennt sich Gasset, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch übersetzt hat, reingebracht, dass wenn Sie festbremsen, dass Ihnen das untere Rad nicht wegklappt. Und da gibt es dann auch noch eine Verstärkung dann da eingebaut bei den Alurahmen, wie gesagt, Gasset. Und die darf man auch nur seitlich schweißen, aber nicht unten, sonst überlaste ich die Stelle wieder. Ganz gefährliche Geschichten bei diesen Gassets. Aber da muss man halt immer aufpassen, wie man das macht. Und ob man unbedingt Alurahmen verputzen muss oder nicht, das weiß ich auch nicht, ob wie geschickt das ist. Aber da habe ich, da äußere ich mich nicht dazu. Das dürfte eher Philosophie-Sache sein. Manche haben früher nur gespachtelt Alurahmen bei den Triathlon-Rahmen. Andere haben dann tatsächlich zugespachtelt, dass es glatt aussieht. Andere haben dann verputzt und verschliffen die Schweißnähte. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, die Sachen sind mir dann halt aufgefallen. Gut. Auf jeden Fall, sonst habe ich hier nichts mehr. Nein, gut. Sonst habe ich nichts mehr, dass da einfach mit den E-Modulen richtig sind. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass eben die Steifigkeit des Materials dann über die Konstruktion durchaus einen wahnsinnigen Einfluss dann hat auf die Steifigkeit des ganzen Rahmens. Und Stahlrahmen kann man nicht steifer machen, also beziehungsweise mit superleichten Stahlrahmen nicht, kann man nicht steifer machen, weil ich dann eben die Rohre Durchmesser nehmen würde und dann würden die beulen und das geht ja nicht. Und das hängt halt alles zusammen. Das ist nicht Materialwahl und geht. Das Klassische ist eben der Titanrahmen, der sehr weich ist und den kriegen Sie nicht steifer, sonst brauche ich das Zeug nicht. Titanrahmen korrodiert übrigens nicht, können Sie vergessen, da korrodiert gar nichts. Das einzige Ausnahme ist beim Titan, den dürfen Sie nie in einen Ameisenhaufen reinlegen, nämlich Ameisensäure zerfrisst Ihr Titan. Aber das wird ja wohl keiner machen, nur so als Hinweis. Das ist das Einzige, wo wieder Titan empfindlich ist. Aber so ist es nun mal. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal mal als Addendum. Vielleicht habe ich Ihnen da auch ein bisschen was geholfen und noch ein bisschen Zusammenhänge, weil so einfach, das Material ist gut, das ist schlecht, das rost und so weiter. Das hat er auch kritisiert, dass man das so nicht sagen darf. Aber es hängt halt im Maschbau alles, wenn ich was konstruiere, alles zusammen. Das muss man als alles sehen. Festigkeit, Steifigkeit und dann die daraus erwachsenen Rohrdurchmesser, weil die dann wieder das sind. Und dann muss man Beulen beachten. Und ja, und so weiter. Und wie gesagt, unser erstes Rotorblatt ist bei 6,1, der Rotorblatt ist bei 60% Last der gerechneten Last, ist mit Kernschubbeulen kaputt gegangen. Das ist natürlich, weil das Modell nicht implementiert war. Da muss man echt aufpassen, wenn man irgendwas belastet, dass das da so funktioniert. Und ich denke, wie gesagt, das Schwierige, Carbon klemmen die Lasteinleitung. Geben Sie Obacht, das ist somit das Gefährlichste. Ob Sie jetzt schrauben, dass das dann wegkriecht, irgendwas dran schrauben, oder das ist bei allen Kunststoffen so, wenn Sie die dann zusammenschrauben, brauchen Sie ganz große Unterlegscheiben, sonst wird das nie halten. Gut. Oder bei Brillen habe ich das mal jemand gesagt, okay, lass mal das Thema, da habe ich schon mal erwähnt, oder so. Die Lasteinleitung gerade bei diesen bei Kohlefaser, bei Fasern und so weiter, ist ganz kritische Sache. Da muss man höllisch aufpassen, dass man da nichts falsch macht und dass einem der Rahmen nicht unterm Arsch wegkracht, weil das ist gefährlich. Letzte Story noch, ist schon 30 Jahre her. Da war es halt so, die Firma Hercules hat da mal richtig, richtig draufgelegt. Und zwar hatte die Firma Hercules einen Titanalrahmen entwickelt. Das war scheinbar was ziemlich Gutes. Und zwar hatten die Alumuffen gefräst und dann hatten sie sich aus den Ranshofener Aluminiumwerken aus Österreich so Aluminiumrohr machen lassen, hatten die dann da aufgeklebt und dann mit Hochinduktionsschleifen nochmal eingeschnürt. Das war scheinbar was sehr Gutes. Das Blöde war das, dass die Firma Hercules, wir haben Mountainbikes gebaut und haben Rennräder mitgebaut. Und die mussten die alle zurückrufen. Warum? Weil die Ranshofener Werke haben dann unter dem Hintern der Firma Hercules offensichtlich die Aluminiumlegierung geändert. Und die Rahmen sind weggebrochen und längst aufgeplatzt. Da gab es, glaube ich, sogar 2 Tote bei der Aktion bei Downhill-Rennen oder sowas. Ist halt alles nicht so einfach. In diesem Sinn, euer Ingenieurskanal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Moment, wo sind wir jetzt? Ach, da.